Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 14. März. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Im Rahmen des Anlegerspezials gehen wir mit wechselnden Experten neben dem volkswirtschaftlichen Blick auf unterschiedliche Kapitalmarktthemen ein. In unserem heutigen Anlegerspezial sprechen wir mit Suzette Manzell, Leiterin des Bereichs Private Market Solutions bei Bärenberg. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Suzette, hallo Holger.
Hallo Klaus.
Hallo Klaus.
Suzette, herzlich willkommen zu deiner ersten Podcast-Folge bei uns. Im letzten Anlegerspezial mit unserem Kollegen Michael Kreibig haben wir bereits über verschiedene Anlageklassen aus dem Bereich Private Markets gesprochen. Und heute wollen wir mit dir noch tiefer in dieses Thema eintauchen. In deinem Team, dem Private Market Solutions Team, befasst ihr euch mit illiquiden Investitionen. Was bedeutet das genau und wo liegt dabei der Fokus eurer Tätigkeit?
Ja, vielen Dank an euch, Klaus und Holger. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Die Vorarbeit aus dem letzten Podcast mit Michael Kreibig wird uns heute mit Sicherheit zu Pass kommen. Mein Team und ich, wir beschäftigen uns mit Investitionen in Immobilien und Beteiligungen an Unternehmen. Das sowohl auf der Eigenkapital- als auch auf der Fremdkapitalseite. Bei vielen Anlagethemen greifen wir dabei auf die Expertise anderer Teams im Hause zurück. Unser Fokus ist das sogenannte Private Equity. Was genau ist damit gemeint? Bei Private Equity handelt es sich in erster Linie um Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an öffentlichen Märkten gehandelt werden. Diese Beteiligungen werden typischerweise von Fonds erworben. Diese Fonds sammeln Kapital von Anlegern und werden von Vermögensverwaltern, den Private Equity Gesellschaften, betrieben. Um dem Ganzen etwas Farbe zu geben, nenne ich beispielhaft ein paar Namen bedeutender Private Equity Firmen, von denen unsere Zuhörer vermutlich schon gehört haben. Dazu zählen EQT, KKR, Carlyle oder auch Permira. Wir schauen uns also am Markt für unsere Kunden nach solchen Fonds um. Dabei können wir feststellen, dass diese Anlageklasse, die ursprünglich nur institutionellen Investoren vorbehalten war, sich mehr und mehr einer breiteren Investorenbasis öffnet. Wenn wir von institutionellen Anlegern sprechen, meinen wir zum Beispiel Versicherungen, Versorgungswerke oder Stiftungen.
Dann erklär uns ein klein bisschen mehr zu dieser Art von Investitionen. Was unterscheidet diese illiquiden Investitionen von liquiden Investitionen wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen?
Ein ganz wesentliches Merkmal ist die Tatsache, dass ich Aktien und Anleihen an öffentlichen Märkten handeln kann, also an Börsen, und damit so gut wie täglich Preise für diese Anteile sehen kann. Das ist in der illiquiden Welt anders. Ich kann nicht mal eben handeln und ich kann die Anteile nur mit Verzögerung, in der Regel quartalsweise, bewerten. Das hat aus Sicht der Investoren im Übrigen auch noch einen ganz anderen interessanten Effekt. Wenn es am Markt turbulent zugeht, folgen die Anleger am Aktienmarkt gerne mal panisch der Herde und verkaufen gegebenenfalls zu Unzeiten. Bei illiquiden Investments haben Anleger immer die Chance, Entscheidungen länger zu überdenken. Insgesamt fallen die Preisschwankungen illiquider Anlagen regelmäßig schwächer aus. Es geht also weniger hektisch zu.
Holger, nachdem wir jetzt verstanden haben, was illiquide Investitionen ausmacht, wollen wir einen Schritt weitergehen. Wie siehst du die volkswirtschaftliche Bedeutung dieses Marktsegments?
Klaus, die Bedeutung ist recht hoch. Vor allen Dingen bei Private Equity haben wir es mit sehr interessanten volkswirtschaftlichen Themen zu tun. Es sind ja oftmals kleine bzw. mittelständische Unternehmen, um die es hier geht. Das sind vielfach innovative Unternehmen mit Wachstumspotenzial, gelegentlich auch Unternehmen mit Anpassungsbedarf. Und in Deutschland wissen wir, der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Dieser Unternehmenssektor steht für Flexibilität, für Anpassungsfähigkeit und ist deshalb sehr wichtig.
Suzette, vor dem von Holger skizzierten volkswirtschaftlichen Hintergrund, welche Aspekte machen deiner Meinung nach Investitionen in private Märkte besonders attraktiv?
Also hier kommt die Vorarbeit des letzten Podcasts ins Spiel. Gemäß der gängigen Portfoliotheorie ist es nämlich so, dass Investitionen in illiquide Anlagen einen positiven Beitrag leisten. Was heißt das? Ich kann mein Portfolio entweder bei einer gegebenen Zielrendite mit weniger Risiko versehen oder umgekehrt bei gleichbleibendem Risikoappetit meine Renditeerwartung erhöhen. Es gibt im Segment Private Equity eine wirtschaftlich erklärbare Überrendite, also eine Renditeerwartung, die höher liegt als die übliche Erwartung für zum Beispiel Aktien von etwa 8% im langjährigen Durchschnitt. Warum kann das funktionieren? Was tun die Private Equity Gesellschaften eigentlich genau? Ja, und da gibt es unterschiedliche Strategien. In den meisten Fällen erwirbt der Fonds eine Mehrheit an einem Unternehmen. Und das ist mein erster Punkt. Dabei haben die Investoren einen mindestens mittelfristigen Entwicklungsplan für das Unternehmen im Sinn, den sie aufgrund der Eigentümerschaft auch umsetzen können. Hier nochmal ein kurzer Vergleich mit liquiden Anlagen. Wenn ich Aktien kaufe, habe ich normalerweise so 0,x bis vielleicht 5% an einem Unternehmen. Da habe ich am Ende nichts zu sagen, kann also keinerlei Einfluss auf das Geschehen im Unternehmen nehmen. Ich kann allerdings jederzeit wieder gehen, also verkaufen, wenn das Unternehmen sich nicht so entwickelt, wie ich es erwartet habe. Zurück zu meiner Mehrheitsbeteiligung. Die Private Equity Gesellschaften haben den Unternehmen eine ganze Menge zu bieten, um den Wert der Firmen, die sie dann in ihrem Portfolio haben, zu steigern. Sie unterstützen zum Beispiel bei der Talentsuche oder bei der Besetzung von Managementfunktionen. Sie helfen beim Aufbau robuster Organisationsstrukturen. Hier kann man sich vorstellen, wenn ein Unternehmen sich gerade in einer Wachstumsphase befindet, dass dort manchmal die Strukturen nicht ganz so schnell mitwachsen und damit ein Unternehmen dann plötzlich auch nicht so skalierbar ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und insofern ist hier die Unterstützung der Private Equity Gesellschaften sehr willkommen. Sie fördern auch das Wachstum durch Zukäufe oder Internationalisierung. Sie unterstützen beim Einsatz von Technologie inklusive künstlicher Intelligenz. Sie helfen dabei, Skaleneffekte zu erzielen. So ist es ihnen in manchen Fällen möglich, Preise zu verhandeln über alle Portfoliounternehmen hinweg, sowie den Unternehmen auch bei der Optimierung der Lieferketten zu helfen. Ihre Aufgaben nehmen sie über Beirats- und Aufsichtsratsfunktionen wahr, bis hin zur Übernahme von Management- oder Interimsmanagementfunktionen. Mein zweiter wichtiger Punkt ist die zur Verfügungstellung von geduldigem Kapital. Was meine ich damit? In künftiges Wachstum muss investiert werden. Das belastet in der Regel die kurzfristigen Erfolge. An der Börse wird ein Unternehmen aufgrund der Quartalsberichterstattung mindestens vierteljährlich neu bewertet. Und wenn es dumm läuft und ich zum Beispiel einen Zukauf mittels Kapitalerhöhung über die Börse finanzieren möchte, kann es sein, dass ich die Mittel zu sehr unattraktiven Bedingungen aufnehmen muss, weil der Aktienkurs angesichts meiner Pläne stark gefallen ist. Auch das ist in der individuellen Welt anders. Als Mehrheitseigentümer rede ich von Anfang an mit und trage auch eine Akquisition entsprechend mit, wohl wissend, dass sie kurzfristig das Unternehmen belasten könnte. Nach Umsetzung all dieser Maßnahmen habe ich zum Schluss hoffnungsvollerweise ein höherwertiges Unternehmen, welches ich weiterverkaufen kann. Die erwarteten Renditen liegen in der Regel im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich.
Suzette, lass uns noch bei einem weiteren volkswirtschaftlichen Thema bleiben und auf die Rolle von Zinsen bei illiquiden Anlagen eingehen. Mich interessiert, wie sich das Zinsniveau auf eben illiquide Investitionen auswirkt im Vergleich zu liquiden Anlagen. Gibt es da Unterschiede in der Art, wie Zinsänderungen diese Investitionen beeinflussen?
Nein, im Grundsatz ist der Einfluss auf die zugrunde liegenden Investitionen und Unternehmen genau wie bei liquiden Anlagen auch. Der Zinsaufwand steigt und die Unternehmensbewertung sinkt. Allerdings konnten wir beobachten, dass bei dem Erwerb von Beteiligung der Anteil der eingesetzten Eigenmittel im Lichte der steigenden Zinsen gestiegen ist. Außerdem stieg der Fokus auf die operativen Werttreiber, mit deren Hilfe Umsatzwachstum ermöglicht wird, Margen erweitert oder auch die erwähnten skalierbaren Organisationsstrukturen gefördert werden. Die im letzten Jahr schnell angestiegenen Zinsen haben im Übrigen unsere Überzeugung bestätigt, bei der Auswahl von Fonds darauf zu achten, dass die Gesellschaften und die Investmentteams Erfahrungen über verschiedene Wirtschaftszyklen und Zinslandschaften hinweg mitbringen. Und das wiederum drückt sich in der Leistungsbilanz aus, die idealerweise mehrere Dekaden zurückreicht.
Holger, nachdem wir die spezifischen Auswirkungen der Zinsen auf illiquide Investitionen besprochen haben, lass uns einen allgemeinen Blick auf das Zinsumfeld werfen. Wie schätzt du die aktuelle Zinssituation ein und welche Entwicklungen siehst du für die nächsten Monate in den USA und Europa?
Klaus, nun, die Zinswende kommt. Das ist nach den jüngsten Äußerungen der Notenbanken wohl relativ klar. Die Europäische Zentralbank hat darauf hingewiesen, dass sie im Juni wesentlich mehr wissen werde als jetzt. Das ist für eine Zentralbank ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass im Juni wahrscheinlich die EZB beginnen wird, ihre Leitzinsen zu senken. Wir erwarten von der EZB für dieses Jahr 3 Zinsschritte nach unten von jeweils 0,25 Prozentpunkt und dann einen weiteren Anfang 2025, damit der maßgebliche Leitzins, der Einlagensatz, dann auf 3% sinkt statt jetzt 4%. Das Risiko ist, dass die EZB ihren Einlagensatz um mehr als 1 Prozentpunkt senken wird. Wenn sie das täte, würde sie allerdings dann vermutlich im Jahr 2026 die Zinsen wieder anheben müssen. Bei der US-Fed zeichnet sich ab, dass sie auch im Juni, vielleicht sogar im Mai bereits beginnen wird, ihren Zins zu senken. Die Obergrenze des US-Leitzinsbandes könnte von jetzt 5,5% dann bis Ende des Jahres auf 4,5% zurückgehen und im Frühjahr 2025 dann bei 4% landen. Was die Kapitalmarktzinsen betrifft, ist die Lage etwas anders. Es wird sich vermutlich am langen Ende gar nicht so viel tun, also bei Anleihen mit längerer Laufzeit, während am kurzen Ende die Renditen zurückgehen mit den Leitzinsen der Zentralbank. Wir erwarten, dass die 10-Jahres-Rendite in den USA sich auf Dauer bei etwa 4,5% einpendelt und dass sie für die 10-jährige Bundesanleihe eher sogar etwas nach oben strebt, gen 2,7% Ende des Jahres 2024 und vielleicht sogar auf 3% in den Jahren danach. Das liegt daran, dass wir erwarten, dass die EZB ihren Zins nicht so stark senkt, wie viele im Markt das zurzeit einpreisen, dass also bei 3% bei der EZB bei ihrem Leitzinsschluss ist. Diese Zinsen, die ich jetzt genannt habe, die sind angesichts von Inflationsraten, die sich wahrscheinlich auf Dauer bei 2 bis 2,5% einpendeln werden, keine sehr hohen Realzinsen, also keine sehr hohen Zinsen nach Abzug der Inflation und damit für die Wirtschaft und auch für illiquide Marktsegmente erträglich.
Suzette, neben der Zinswende waren die Schlagzeilen der letzten 2 Jahre geprägt von mangelnden Ausstiegsmöglichkeiten über Börsengänge für Private Equity Portfoliounternehmen, bedingt durch gedämpfte Stimmung an den Börsen. Welchen Einfluss hat das auf die Private Equity Industrie? Gab es bestimmte Trends oder Veränderungen, die du als besonders prägend siehst? Und wie werden sich die Ausstiegsmöglichkeiten in Zukunft vermutlich entwickeln?
Die mangelnde Ausstiegsmöglichkeit über Börsengänge hat tatsächlich dazu geführt, dass Portfoliounternehmen länger bei den Private Equity Firmen verbleiben. Das heißt, die Haltedauer hat sich verlängert. Ich habe zum Beispiel Zahlen in Europa gesehen von etwa 5 auf 6 Jahre. Wenn nicht weiterverkauft wird, vermindern sich temporär Rückflüsse, also Ausschüttungen an die Investoren. Und wozu hat das bei unseren institutionellen Anlegern geführt? Die waren am Ende nicht mehr so investitionsfreudig. Das wiederum hat das Einwerben neuer Mittel durch die Private Equity Firmen für neue Investitionen erschwert. Interessant ist dabei die Beobachtung, dass die großen Gesellschaften ihre Ziele, was das Einwerben neuer Mittel betrifft, trotzdem und teilweise sogar immer noch extrem schnell erreicht haben. Gelitten haben hier insbesondere mittlere oder auch kleine Private Equity Gesellschaften oder auch Neueinsteiger. Die Aussichten für eine Belebung der Börsengänge bleiben leider eher mäßig. Unser persönlich haftender Gesellschafter Hendrik Riemer hat kürzlich in einem Handelsblatt-Interview gesagt, dass Bärenberg-Unternehmen mit einem Börsengang oder größeren Aktienplatzierungen empfiehlt, eher bis 2025 oder sogar bis 2026 abzuwarten. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Eine leichte Belebung des Geschäfts ist durchaus wahrnehmbar und der Börsengang ist nicht der einzige und auch nicht notwendigerweise der wichtigste Weg eines Unternehmensverkaufs. Viele Unternehmen wandern in die Hände strategischer Investoren, also Firmen, die ihrerseits durch Zukäufe wachsen möchten. Eine weitere Ausstiegsmöglichkeit ist der Verkauf an Finanzinvestoren. Beides ebenfalls sehr bedeutende Ausstiegspfade, die trotz Verlangsamung der Transaktionsaktivitäten in 2023 weiter funktioniert haben und auch funktionieren.
Suzette, könntest du uns erläutern, wie Investoren heutzutage Zugang zu privaten Märkten erhalten können?
Ja, sehr gern. Lange Zeit war der Zugang zu diesen Investments institutionellen Anlegern vorbehalten. Diese sind in der Lage, mehrere Millionen in eine einzige Anlage zu stecken. Das heißt, der Schutz dieser Fonds war schon dadurch gewährleistet, dass man relativ große Tickets abgeben musste, um akzeptiert zu werden. Im weiteren Verlauf der Zeit haben sich die Fonds allerdings auch einer etwas breiteren Klientel geöffnet. nämlich Kunden, die eine gewisse Professionalität nachweisen konnten, wofür einerseits Kenntnisse und Erfahrungen und andererseits das Vorhandensein größerer Vermögen erforderlich sind. Typischerweise werden diese Investments in Fonds, sogenannten Feedern, zusammengefasst, die ihrerseits gegenüber der Private Equity Gesellschaft ein großes Ticket abgeben, also eine große Summe investieren. Darüber hinaus sehen wir den Markt sich weiter öffnen. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass die großen Private Equity Gesellschaften Teams aufbauen, die sich mit privaten Investoren beschäftigen und Lösungen entwickeln, diesen den Zugang zu erleichtern.
Susette, du hast gerade angesprochen, dass der Markt für illiquide Anlagen für Privatinvestoren zugänglicher wird. Im Kontext dessen würde ich gerne über den europäischen langfristigen Investmentfonds, den ELTIF, sprechen. Wie hat dieser speziell den Zugang und die Dynamik im Bereich der illiquiden Investitionen verändert? Welche neuen Möglichkeiten eröffnet er für Investoren?
Der ELTIF als mögliches Zugangsinstrument zu Anlagen in den privaten Märkten wurde bereits 2015 durch die EU ins Leben gerufen. Dahinter steckt die Idee, mittels privaten Kapitals die europäische Wirtschaft beispielsweise auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft und Umsetzung der Energiewende zu unterstützen. Die Initiative scheiterte dann allerdings einigermaßen kläglich, unter anderem meiner Meinung nach an der sehr komplexen und kleinteiligen Regulierung. Im Januar dieses Jahres trat eine Aktualisierung in Kraft, die deutlich praxistauglich erscheint. Sie verbreitert das Spektrum möglicher Investments und verbessert die Möglichkeiten für private Investoren, auch mit kleineren Investitionen Zugang zu erhalten.
Angesichts der Veränderungen, die der ELTIF im Bereich der illiquiden Investitionen mit sich bringt, würde ich gerne noch tiefer in das Thema eintauchen. Susette, könntest du uns beschreiben, wie sich der Markt und die beteiligten Akteure auf die Einführung und die daraus resultierenden Möglichkeiten des ELTIF vorbereiten?
Es gibt sehr viel Bewegung am Markt. Wir sehen aktuell eine große Zahl von Fondsgesellschaften, welche die verschiedenen Strukturierungsmöglichkeiten, die der ELTIF erlaubt, am Markt testen und diskutieren. Das aktuelle Angebot ist dabei sehr vielschichtig, sowohl was die Ausgestaltung der Fondsstrukturen angeht, als auch was die Palette an Investmentstrategien betrifft. Und angesichts dieser Gemengelage gehen wir davon aus, dass diese Fonds den Markt voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte wirklich erreichen.
Susette, könntest du zum Abschluss noch einmal deine wesentlichen Punkte zusammenfassen? Was sollen unsere Zuhörer auf jeden Fall mitnehmen?
Investitionen außerhalb der öffentlichen Märkte bieten gute Chancen, Vermögen sinnvoll optimiert anzulegen. Private Equity ist mit Hilfe der Fondsmanager eine gute Möglichkeit, das Wachstum von Unternehmen proaktiv zu gestalten und daran teilzuhaben. Und nicht zuletzt werden sich die Zugangsmöglichkeiten für Privatanleger Schritt für Schritt verbessern, sodass es lohnt, immer wieder einen Blick auf das Angebot im Markt zu werfen.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich danke euch beiden für eure Einschätzung.
Gerne, Klaus.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche werden wir die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt besprechen. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.